Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Corona ist ja ein sehr, sehr emotionales Thema, ne? Weil es uns alle betrifft, auch den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz. Hier ein kurzer Auszug aus seiner Regierungserklärung.
Niemandem geht es richtig gut in diesen Zeiten. Mir nicht, Ihnen nicht, den Bürgern und Bürgern nicht. Und viele fragen sich, geht das jetzt immer so weiter oder wird es wieder besser? Heute sage ich den Bürgern und Bürgern unseres Landes, ja, es wird wieder besser. Ja, wir werden den Kampf gegen
Olaf Scholz, so wie wir ihn kennen, nüchtern, sachlich. Okay, jetzt spielen wir mal ein bisschen Hätte-Hätte-Fahrradkette. Also mit etwas mehr Emotion, mit etwas mehr Passion oder Leidenschaft, wie auch immer ihr das jetzt nennen wollt. Hätte man aus diesen Sätzen noch mehr rausholen können? Was war denn gut an dieser Rede heute und wo wäre noch mehr gegangen? Das ist eins unserer Themen heute am 15. Dezember im frischen Podcast vom Update. Außerdem kümmern wir uns um unsere Nasen, also auch um eure dann natürlich, ne? Denn bei den meisten von uns ist es so, mal arbeitet das eine Nasenloch, also riecht, ja, und mal das andere. Und das geht immer so schön im Wechsel, links, rechts, links und so weiter und so fort. Wusstet ihr gar nicht? Na, dann werdet ihr heute auf jeden Fall schlauer.
Die Nasenmuscheln, seitengetrennt, schwellen in einem Rhythmus von 2 bis 6 Stunden an und dann anschließend auch wieder ab. Aber tatsächlich auch nur einseitig. Also es findet da ein regelmäßiger Wechsel statt.
Der HNO-Arzt Hans-Jürgen von Lücken sagt euch in dieser halben Stunde, was und warum unsere Nase diese verrückten Sachen eigentlich macht. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Klar, das ist der Job der Opposition, ne? Kritik üben. Und auf die musste Olaf Scholz auch nicht lange warten. Heute nach seiner ersten Regierungserklärung als neuer Bundeskanzler. Ralf Brinkhaus von der CDU-CSU-Fraktion, der hat ihm direkt danach gesagt, was er vermisst hat.
Bitte, Herr Scholz, eins kann man auch von Ihnen erwarten. Sie sprechen viel über Fortschritt und Zukunft. Fortschritt und Zukunft braucht Begeisterung. Diese Begeisterung habe ich in den letzten 90 Minuten nicht gesehen, liebe Freunde. Kolleginnen und Kollegen.
Olaf Scholz war so, wie er sonst auch ist. Also jetzt nicht überbordend emotional, sondern eher sachlich, nüchtern, fokussiert auf die Inhalte. Nur trifft Brinkhaus da vielleicht einen Punkt? Also kommt es beim Vortrag nicht eben auch darauf an, wie leidenschaftlich man ihn gestaltet, wie mitreißend der eben ist? Kleine Analyse jetzt von und mit Isabel Garcia, sie ist Kommunikationsexpertin. Frau Garcia, Sie beraten zum Beispiel Führungskräfte in Kommunikationsfragen. Was würden Sie Olaf Scholz sagen nach seiner heutigen Rede, wenn er Ihr Kunde wäre?
Wenn er mein Kunde wäre, also 2 Sachen. Ich gebe erst einmal dem Herrn Brinkhaus recht. Es war für mich tatsächlich herausfordernd, es mir alles anzuhören, weil ich es langweilig fand. Und da sind wir bei 2 Punkten, mit denen ich sehr stark arbeite, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Erstens, ist es merkwürdig? Also spreche ich merkwürdig? Mit merkwürdig meine ich, ist es würdig, sich das zu merken? Mhm. Und zweitens, bin ich stimmig? Also wirkt es alles stimmig? Ist es dadurch glaubwürdig? Das sind 2 ganz wichtige Punkte. Und wenn ich eben höre vom Inhalt her, wie Sie eben gesagt haben, ja, der Herr Scholz, der hat sich eben auf die Inhalte konzentriert. Das ist ja schön, wenn er dabei ein komplettes Pokerface hat und immer dieselbe Betonung, also so ein Singsang in der Stimme, dann wirkt das nicht stimmig. Dann kommen die Emotionen eben nicht rüber. Insofern sind das 2 Punkte, auf die ich sehr viel Wert lege.
Und auf die Sie dann auch eingehen würden, wäre er Ihr Kunde, ist er ja nicht. Bevor wir jetzt nochmal weiter in diese Kritik einsteigen zusammen mit Ihnen, lassen Sie uns doch mal mit was Positivem vielleicht auch beginnen. Was hat er denn gut gemacht, Olaf Scholz, Ihrer Meinung nach?
Ich finde tatsächlich, dass er gute Bilder benutzt hat. Er hat auch gut auf Punkt gesprochen. Ich erlebe bei ganz vielen Politikern, dass die sagen, und das schaffen wir? Und das werde ich auch gefragt, schaffen wir das? Und dann sage ich, ja, wir schaffen das. Wo ich so denke, das ist eine Frage. Das ist, ne, von der Betonung her eine Frage, ist keine Aussage. Das hat er tatsächlich nicht gemacht. Er hat gut auf Punkt gesprochen. Insofern, da hat er echt eine Vorbildfunktion. Obwohl er sehr aufgeregt war, finde ich, hat er noch gut eine Haltung bewahrt. Das finde ich auch gut. Er hat einfache Worte benutzt. Finde ich auch super. Ich erlebe so viele Menschen, die einfach denken, ach, ich bin so intelligent und ich muss jetzt ganz viele Fremdwörter reinhauen, ja, damit alle merken, wie unfassbar intelligent ich bin. Also zum Beispiel hätte ich auch sagen können, es ist ungünstig, nicht konkurrent zu sprechen. Konkurrent ist nichts anderes als stimmig. Das hat er auch toll gemacht. Also insofern so ein paar Sachen kann ich durchaus anmerken, wo ich sage, das ist jetzt nicht die schlechteste Rede, die ich je gehört habe.
Ja. Trotzdem nochmal zurück zur Kritik. Wo bräuchte er noch Nachhilfe? Was würde denn besser gehen, damit eben vielleicht auch bestimmte Botschaften eben besser ankommen?
Zum Beispiel, dass er natürlicher spricht. Er hat so ein Singsang da drin, dass er zum Beispiel sagt, und dann werde ich gefragt, meine Damen und Herren, ja, das kann gut gehen, sag ich dann. Ja, das wird gut gehen. Also da denke ich so, ja, würde Scholz so zu Hause mit seiner Frau reden, mit seinen, keine Ahnung, mit Freunden oder sowas? Also ein bisschen mehr Natürlichkeit bedeutet, dass ich zum Beispiel auch sagen kann, ja, längere Pause machen, Spannungspause. Ja, das kann gut gehen. Vielleicht mit so einer Wiederholung arbeiten. Mal die Stimme ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Wenn Sie so darauf achten, wie er spricht, ist es häufig eine ähnliche Betonung, ein ähnlicher Singsang. Daran würde ich arbeiten. Zweitens, ich würde an dem Blickkontakt arbeiten. Es ist mir klar, dass diese Rede geschrieben wurde. Es ist mir klar, dass er sie abgelesen hat. Das ist ja auch logisch. Es ist eine wahnsinnig wichtige Rede. Und gleichzeitig, er hat ganz zum Schluss, oder relativ zum Schluss, zwei Sätze eben gesagt. Dieses Ja, das kann gut gehen. Ja, das wird gut gehen. So eine zwei Sätze kann ich doch mal auswendig lernen. Bei aller Aufregung. Und dann hätte er ins Publikum schauen können. Und hätte sagen können, eben mit Blickkontakt, ja. Das kann gut gehen und ja, das wird gut gehen. Dann wirkt es ja schon ganz anders, weil eben ein Blickkontakt ein Kontaktaufbau ist. Ein Blickkontakt ist auch emotional. Das hat er sehr, sehr wenig genutzt, schiebe ich auf die Aufregung, aber unterstreicht natürlich das, was eben da noch Herr Brinkhaus gesagt hat. Und ein dritter Punkt, falls ich noch ganz kurz Zeit habe, wir können Betonung noch besser unterstreichen, wenn wir den Körper mitnehmen. Wenn er also, er hat mit den Händen sehr stark die Blätter festgehalten und hat wahrscheinlich mit dem Finger auch immer schön, ist er da gewesen, damit er die Zeile nicht verpasst, wo er gerade liest. Kenn ich, ist auch ein legitimes Mittel. Nur dadurch hat er den Körper nicht genutzt, um eine Betonung zu machen. Er hat hauptsächlich den Kopf bewegt und hat eben nicht den Körper. Also es wirkt stimmiger im ganzen Körper, wenn wir nicht nur mit dem Kopf nicken, um eine Betonung zu machen. Zum Beispiel bei, ja, das kann gut gehen, dort machen, sondern auch die Hand, den Arm bewegen. Also ich würde ihm raten, bei aller Aufregung wenigstens eine Hand mal vom Zettel zu lösen oder vom Pult und die mit einzusetzen. Er hat hauptsächlich den Kopf genutzt und das wirkt nicht wirklich stark und souverän.
Frau Garcia, dann danke fürs Erklären zur Regierungserklärung von Olaf Scholz. Heute Isabel Garcia ist Kommunikationsexpertin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Sängerin Billie Eilish hat ja für viel Aufsehen gesorgt in einem Interview mit dem legendären US-amerikanischen Radiomoderator Howard Stern. Hat Billie Eilish auch über Pornografie gesprochen. Und wie Pornos ihr Gehirn zerstört hätten, so hat sie das formuliert. Mintu Tran, unsere Nova-Reporterin, was hat Billie Eilish in dem Interview gesagt?
Billie Eilish hat im Interview sehr offen darüber gesprochen, was Pornogucken mit ihr als junges Mädchen gemacht hat.
As a woman, I think porn is a disgrace. And I used to watch a lot of porn, to be honest. I started watching porn when I was like 11.
Also sie, als Frau glaubt sie, dass Pornos eine Sauerei seien. Sie habe mit 11 Jahren angefangen, Pornos zu konsumieren. Und 11 Jahre, das ist halt auch extrem jung, um sich so sexuell explizite Handlungen anzuschauen. Und Billie Eilish sagt aber, ihr war das gar nicht bewusst, dass das so krass sei. Sie dachte einfach, dadurch lerne man über Sex.
Und wie hat sie das beeinflusst als junge Frau?
Vor allem das Frauenbild in den Pornos, die sie gesehen hat, die greift sie jetzt an.
The way that like vaginas look in porn is crazy. No vaginas look like that. Women's bodies don't look like that. We don't come like that.
Also Eilish sagt praktisch, so wie die Vaginas in Pornos aussehen, das sei verrückt. Bei niemandem sähe das so aus. Auch Frauen sähen nicht so aus, wie sie in Pornos so aussehen. Und dieses Frauenbild in Pornos hat sie eben nachhaltig geprägt. Sie sagt auch, dass vor allem die Gewalt und die Übergriffigkeit in Pornos ihr Gehirn zerstört haben eben. Und auch zum Beispiel, dass das dazu geführt hat, dass sie bei ihren ersten sexuellen Begegnungen oft nicht Nein sagen konnte, wenn ihr was nicht gefallen hat.
Aber wenn ich nochmal Billie Eilish zitieren darf, zerstört Porno denn das Gehirn? Also vor allem von jungen Menschen? Weiß man da was drüber?
Also ganz klar ist natürlich, sexuell explizite Inhalte sind nichts für Kinder. Also genauso wenig wie Inhalte mit Gewalt eben was für Kinder sind. Pornografie sagt zum Beispiel, die Pornoforscherin Madita Oeming heißt auf Englisch Adult Entertainment, also Erwachsenenunterhaltung. Mhm. Aber eben um Alter genau festzumachen, also zum Beispiel ab 18 oder so, ab dem junge Menschen mit pornografischen Inhalten umgehen könnten, das ist ganz, ganz schwierig, sagt Oeming.
Und das ist sehr individuell, ab wann man bereit ist, diese Bilder zu verarbeiten und sich auch gesund von ihnen abzugrenzen oder dann eben Spaß an ihnen zu finden. gerade die Möglichkeit, sich auch auszutauschen über die Erfahrungen, die man damit macht. Und damit meine ich sowohl Gefühle von Ekel als auch Gefühle von Erregung, sind sehr wichtig darin, wie wir diese Bilder einordnen können und wie junge Menschen damit umgehen können.
Also um das alles einordnen zu können, muss man das in den richtigen Kontext setzen müssen. Man muss das alles auch irgendwie ja ausdrücken können, verbal mit Leuten darüber kommunizieren können. Und da sind laut Oeming auch mit 18 Jahren nicht unbedingt alle bereit dazu.
Aber was wäre jetzt eine Konsequenz daraus oder was kann man daraus ableiten? So rum ist es vielleicht besser formuliert. Also Pornos verbieten, wäre das gut?
Nee, das wäre ja auch fern von jeder Lebenswirklichkeit. Also jede Person hat in ihrem Leben wahrscheinlich schon mal einen Porno gesehen. Und Sexualität und Selbstbefriedigung können ja auch was Schönes und Produktives sein. Aber was man vielleicht doch sagen kann, ist, dass die Mainstream-Porno-Industrie ein Problem hat. Und zwar mit Idealen, die es auch in der realen Welt da draußen gibt. Also wir sprechen über problematische Körperideale, über antiquierte Frauenbilder. Das ist ja nichts, was die Porno-Industrie erfunden hätte, sondern eben das gibt's in der ganzen Gesellschaft. Und es gibt ja auch viele, sagen wir mal, andere Pornos, so eine große queere Pornobewegung oder eine feministische Pornobewegung. Da muss man vielleicht auch ein bisschen den Pornokonsum diversifizieren.
Kommen wir nochmal zurück auf den Ausgangspunkt. Also junge Menschen, die Pornos ja konsumieren, wie kann man die an dieses Thema, an Pornografie dann am besten ranführen?
Also Verbote funktionieren auf jeden Fall, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, wie viel du mit Teenagern zu tun hast, aber wenn man Teenagern was verbietet, dann finden die das umso spannender. Und Madita Oeming spricht sich für diesen Ansatz aus.
Es wäre wichtig, auch einfach anzuerkennen, dass es eine Realität ist, dass junge Menschen mit Pornografie in Kontakt kommen und dass wir uns davor nicht verstecken sollten, sondern es lieber produktiv, konstruktiv angehen sollten und ihnen vor allen Dingen erklären, dass das Fantasien sind, das sind Filme, das sind Inszenierungen von Sex und keine Dokumentarfilme über Sex, die gemacht wurden, um zu lernen, wie wir richtig Sex haben.
Sie spricht sich also für einen recht offenen und ehrlichen Umgang mit Jugendlichen und eben auch bei Gesprächen über Pornografie aus.
Popstar Billie Eilish sagt, ich habe schon mit 11 Pornos geguckt und das hat mein Gehirn kaputt gemacht, so formuliert sie das. Sind Pornos an sich schlecht für jüngere Menschen? Darüber haben wir mit Nova-Reporterin Mintu Tran gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute sollte der neue Vorsitzende gewählt werden, unter anderem für den Innenausschuss im Bundestag. Und die Diskussion darüber und die Kritik daran, dass die AfD diesen Vorsitz übernehmen sollte, die war ja groß. Das hat etwas damit zu tun, dass der Innenausschuss sich unter anderem um Rechtsextremismus oder eben auch um den Verfassungsschutz kümmert. Ist also ein sehr wichtiger Ausschuss. Nur Teile der AfD werden eben vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft und eben auch beobachtet. Wie ist es heute abgelaufen im Innenausschuss? Katharina Hamberger hat die aktuellen Infos für euch. Katharina, wir haben das eben schon gehört bei uns in den Nachrichten. Der AfD-Kandidat für den Innenausschuss Martin Hess ist durchgefallen heute bei der Wahl. Was hast du denn mitbekommen von dieser, es war ja eine geheime Wahl, wie ist es abgelaufen?
Also es ist ja so, dass zumindest in den vergangenen Jahren immer die Ausschussvorsitzende ohne Wahl eingesetzt worden sind. In dem Fall hat man aber eben eine geheime Wahl beantragt, auch in den anderen Ausschüssen tatsächlich. Und dann haben die Abgeordneten da relativ schnell, wenn ich das von außen mitbekommen habe, auch diese Wahl durchgeführt. Man sah das dann so, dann liefen die so aus dem Ausschusssaal hinten raus und vorne wieder rein. Und so haben wir das mitbekommen, hat eine halbe Stunde in etwa gedauert. Und dann war das Ergebnis da, 40 Nein-Stimmen, 6 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen. Und damit war eben dann Herr Hess nicht als Vorsitzender des Ausschusses gewählt.
Wer macht es denn dann jetzt anstattdessen?
Jetzt ist es im Moment so, weil man noch keinen Stellvertreter oder Stellvertreterin gewählt hat, das soll erst im Januar passieren, dass die dienstälteste Abgeordnete in diesem Ausschuss, das ist Petra Pau, dass die jetzt diesen Ausschuss kommissarisch führt, bis ein Stellvertreter, Stellvertreterin dann gewählt ist. Die Union hätte das gerne heute schon gemacht, hat gesagt, warum können wir nicht heute schon einen Stellvertreter wählen, der dann eben tatsächlich diesen Ausschuss auch leitet. Da hat dann die SPD gesagt, die eben dann diesen Stellvertreter stellen soll. Wir haben bislang noch keinen Personalvorschlag dafür und deswegen hat man gesagt, macht man das dann im Januar. Das ist aber auch nicht mehr so lange hin.
Lass uns noch mal gucken auf Martin Hess, der ist Polizist aus Baden-Württemberg. Welche Vorbehalte hat es denn gegeben gegenüber ihm, außer dass er in der AfD ist?
Naja, ein ausschlaggebender Punkt war natürlich eben die Mitgliedschaft in der AfD. Das andere ist, dass man sagt, man hat in der letzten Legislaturperiode schon auch gesehen, dass er, was seine Wortwahl betrifft, in Teilen schon über die Stränge schlägt, wenn es zum Beispiel um das Thema Migration auch geht, dass er da sehr harsche Worte findet. Ein Mitglied des Ausschusses hat heute auch gesagt, man geht davon aus, dass Herr Hess, wenn er denn gewählt ist, nicht, wie er sagt, das überparteilich machen wird, sondern dass er tatsächlich auch noch mal weiter spaltet und das eben auch entsprechend nutzt, diesen Vorsitz.
Jetzt hat es ja auch noch zwei andere Ausschüsse gegeben, wo der Vorsitz an die AfD gehen sollte, Gesundheit und Entwicklungspolitik. Auch da sind die AfD-Kandidaten durchgefallen bzw. eben dann nicht gewählt worden. Aber ist es nicht das demokratische Recht der AfD, diesen Vorsitz auch zu geben, beziehungsweise eben, dass sie ihn bekommen kann?
Jetzt sind wir quasi wieder an der Stelle, die man auch mit dem Bundestagsvizepräsidenten hat, nämlich, dass man sagen kann, die AfD hat das Recht, jemanden vorzuschlagen, aber die AfD hat dann eben nicht das Recht zwingend, zumindest ist so die Argumentation, dass dann jemand gewählt wird. Die Frage ist aber, ob das so zu halten ist. Die AfD hat ja schon eine Klage eingereicht beim Verfassungsgericht in Karlsruhe, gar nicht wegen der jetzigen Ausschussvorsitzenden, sondern weil in der vergangenen Legislaturperiode Stefan Brandner, der Rechtsausschussvorsitzender war, abgewählt worden ist, weil die anderen Abgeordneten gesagt haben, er ist nicht mehr tragbar aufgrund diverser Äußerungen. Das ist im Eilverfahren in Karlsruhe dann abgewiesen worden, die Klage der AfD dazu. Aber das Hauptsacheverfahren ist noch offen und da ist tatsächlich dann auch noch nicht entschieden, ob das rechtens ist oder nicht, ob die AfD möglicherweise in ihren parlamentarischen Rechten hier eingeschränkt wird.
Die AfD wird in dieser Legislaturperiode zunächst keine Ausschüsse leiten im Bundestag. Auf den aktuellen Stand gebracht hat euch Katharina Hamberger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Meine neue Homologue allemande, Annalena Baerbock.
Die von dem Minister, liebe Annalena.
Muchas gracias, merci beaucoup.
Annalena Baerbock, neue Außenministerin, ist direkt voll gestartet in ihren Job. Es ist ja schon auf die ersten Reisen gegangen. Sie war in Paris, Brüssel und Warschau. Und laut Koalitionsvertrag will sie als Außenministerin eine neue Form der Außenpolitik eben auch betreiben. Es steht auf Seite 144 im Koalitionsvertrag, da ist die Rede von einer Feminist Foreign Policy, also feministischer Außenpolitik. Was ist das denn eigentlich? Darüber habe ich gesprochen mit Christina Lunz. Sie hat das Center for Feminist Foreign Policy mitbegründet. Frau Lunz, was ist denn der größte Unterschied zwischen einer feministischen Außenpolitik und einer, ich nenne es jetzt mal, herkömmlichen oder nicht feministischen Außenpolitik?
Eine feministische Außenpolitik versucht tatsächlich, die grundlegenden Paradigmen in Außen- und Sicherheitspolitik auf den Kopf zu stellen. Also das ist unser Ansatz. Das ist wahrscheinlich nicht das, was die KoalitionsvertragaufschreiberInnen damit meinten. Aber eine feministische Außenpolitik im Kern geht wirklich darum, Außenpolitik neu zu denken. Weg von dem traditionellen Verständnis, das auf dem sogenannten Realismus basiert und damit eine sehr starke Verknüpfung von Macht mit Dominanz, Unterdrückung, militärischer Sicherheit, nationalstaatliche Interessen. Und stattdessen fokussiert sich auf menschliche Sicherheit, Menschenrechte, Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, die Verteidigung von Menschenrechten und auch Abrüstung.
Wie kann man denn dann diese Art der Außenpolitik, die Annalena Baerbock dann eben jetzt betreiben möchte, durchsetzen? Vor allem, wenn man daran denkt, dass die Mehrzahl der Staaten ja eben keine feministische Außenpolitik betreiben. Kollidiert da nicht zwangsläufig was?
Diplomatie ist, dass der Versuch von Staaten und deren VertreterInnen irgendwie, dass sie miteinander klarkommen, am besten ohne sich zu streiten, beziehungsweise natürlich Kriege zu führen. Und in einer Nachbarschaft zum Beispiel, wenn es Menschen gibt, die sehr für Menschenrechte, Respekt und gewaltfreies Verhalten eintreten, was so das Äquivalent für auch eine feministische Außenpolitik wäre auf diplomatischer Ebene, dann würden solche Menschen es ja auch nicht zulassen, wenn wir irgendwie aggressive Menschen und destruktive Menschen und gewaltvolle Menschen in der Nachbarschaft hätten, dass sie alle terrorisieren. Und so würde eine Diplomatin, die sich für eine feministische Außenpolitik einsetzt, auch klare rote Linien ziehen und sagen, also Grenzen sind spätestens dann überschritten, wenn anderen Menschen, wenn anderen Staaten Gewalt zugefügt wird. Also es geht hier wirklich einfach um eine deutliche Haltung gegenüber destruktiven, zerstörerischen und gewaltvollen Verhalten aufzuzeigen.
Gleichberechtigung spielt ja als Grundsatz ohnehin schon eine wichtige Rolle in der deutschen Politik. Warum ist es wichtig, dass das nochmal extra
extra betont wird, auch in der Außenpolitik?
Es ist wichtig, das nochmal in der Außenpolitik zu betonen und auch in den Koalitionsvertrag aufzunehmen, weil die internationale Politik, die Diplomatie ein wahnsinnig exklusiver Bereich unserer Gesellschaft ist. Und umso mehr Reputation und Macht in gesellschaftlichen Bereichen vorhanden sind, umso stärker waren über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte, also historisch, die Kräfte, die Frauen, aber auch andere politische Minderheiten aus diesen Bereichen fernhalten. Das ist das Konzept des Patriarchats, in dem wir seit 4.000 bis 6.000 Jahren leben. Und daher ist es wichtig, das nochmal zu betonen, weil beispielsweise in Friedensmediationen, in Verhandlungen zu Abrüstung, in Verhandlungen zu Klimagerechtigkeit, bei all den großen Themen, die wir nicht nationalstaatlich lösen können, sind Frauen, andere politische Minderheiten nicht nur zahlenmäßig unterrepräsentiert, aber auch deren Bedürfnisse, Forderungen und Ideen.
Was erwarten Sie denn eigentlich dann von Annalena Baerbock als Außenministerin?
Annalena Baerbock ist eine wahnsinnig kompetente und integre Person, so nehme ich sie wahr, und auch eine ganz tolle feministische Person. Ich erwarte von ihr, dass sie Haltung zeigt und diese Integrität, die sie bislang auch schon gezeigt hat, auch weiter damit international jetzt eben agiert. Und ich erwarte, dass sie Allianzen schließt mit den anderen Individuen und auch Nationen, die ähnliche Werte teilen. Und da gibt es einige. Also wir haben beispielsweise weltweit schon 7 Staaten, die offiziell eine feministische Außenpolitik haben. Und mit solchen Staaten auch gemeinsam eine kritische Masse aufbauen und verbündet zu sein und gemeinsam zusammenzustehen, wenn andere Staaten und deren Individuen und Staatsoberhäupter eben Werte an Respekt, Gerechtigkeit und Menschenrechte mit den Füßen treten.
Welche Staaten sind das? Bringen Sie uns alle nochmal auf den Stand, damit wir es alle wissen.
Die Staaten, die eine feministische Außenpolitik haben, das sind 7. Das ist angefangen 2014 mit Schweden, dann Kanada, Frankreich, Mexiko, Libyen, Luxemburg und Spanien.
Dann bedanke ich mich fürs Ende auch nochmal fürs Aufklären. Frau Lunz, was ist eigentlich feministische Außenpolitik? Wir haben drüber gesprochen mit Christina Lunz vom Center for Feminist Foreign Policy. Danke fürs Gespräch.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Annalena Baerbock, wir haben gerade schon über sie gesprochen, beziehungsweise über ihre feministische Außenpolitik. Jetzt wollen wir uns um Annalena Baerbocks Sprache kümmern. Sie muss ja sehr viel sprechen im Moment, ja, wenn sie unterwegs ist und eben auch Reden halten auf Englisch. Und ja, natürlich hört man, dass sie keine englische Muttersprachlerin ist. Und genau das ist für diverse Menschen, unter anderem auf Twitter, ein großer Ansporn, abzulästern über die Aussprache von Baerbock. Die hat doch in Großbritannien studiert. Das ist sehr lächerlich, wie die redet. Das ist dann noch so einer der freundlicheren Kommentare. Wozu auch über Inhalte diskutieren, wenn man sich auf Nebenschauplätzen austoben kann? Nova-Reporter Christian Schmidt hat sich alles nochmal angeguckt und auch angehört und kommt zu dem Ergebnis, wenn wir selbst erfolgreich Englisch sprechen wollen, dann sollten wir uns dringend entspannen.
The future of my country is forever embedded in the common European destiny.
Oh, come on, Twitter. Darüber wird sich jetzt schon wieder aufgeregt. Eine deutsche Außenministerin, die mit deutschem Akzent Englisch spricht. Leute, es geht auch anders.
Ladies and gentlemen, 3 hours of constructive questions and in a good atmosphere for the issue to bring energy in a full sense to a European level.
Der ehemalige EU-Kommissar Günther Oettinger, wir erinnern uns. Aber auch wenn es witzig und unbeholfen klingt, die Kernbotschaften bringt Oettinger genauso rüber wie Baerbock. Wir Deutschen sollten das mit dem Accent-Shaming sein lassen.
Also die Aussprache war für mich ganz in Ordnung,
sagt der britische Muttersprachler Andrew Bossom, der sich auf seinem YouTube-Kanal als RuBoss mit solchen Themen auseinandersetzt.
This fight for the values, the fight for passion with courage.
Es geht ja nicht darum, dass alles perfekt ausgesprochen werden muss. Ihr Englisch war sehr klar, sehr deutlich, ein bisschen Deutsch, aber ich hatte da überhaupt keine Verständnisprobleme und ich denke, jeder Englischsprachige hätte auch kein Problem gehabt.
Warum sind wir Deutschen so streng zu uns selbst, wenn es ums Englischsprechen geht? So streng, dass wir uns am Ende vielleicht gar nicht richtig trauen, einfach zu sprechen. Andrew ist vor knapp 30 Jahren neu nach Deutschland gekommen. Mittlerweile kann er bestätigen, wie streng die Deutschen in allen Lebenslagen mit sich sind.
Das ist ein Eindruck, dass ich habe, das ist jetzt eine Verallgemeinerung. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Deutsche einfach nicht damit zufrieden sind, wenn die unter den Besten sind. Die müssen immer der Beste sein.
Aber Accent-Shaming beim Englischsprechen, das geht auch andersrum. Wenn jemand es zumindest versucht, der oder die Beste zu sein. Lena Meyer-Landrut damals zum Beispiel, die immer diese Mischung aus High-Class British und Australisch ausgepackt hat.
No, I was trying to do my own thing. I was not trying to follow any traditions. That was the plan.
Ja, was denn nun? Wir schämen, wenn jemand zu schlecht betont. Wir schämen uns, wenn sich jemand zu sehr anstrengt. Und bei all diesen Gedanken, die wir uns machen, wie wir denn jetzt wohl klingen, vergessen wir eins. Wichtig ist ja, was wir sagen wollen.
Dass man Informationen weitergeben kann und solange das geht, ist alles eigentlich in Ordnung. Man muss ja nicht alles ganz perfekt machen.
Denn der Perfektionismus hindert uns am Ende, es einfach zu tun, zu sprechen. Und übrigens, während sich Annalena Baerbock bei der letzten Münchner Sicherheitskonferenz getraut hat, weil sie zwar einen deutschen Akzent hat, aber die Sprache beherrscht,
this fight for the values, the fight for passion with courage.
Während sie also Englisch spricht, sitzt neben ihr ihr damaliger Konkurrent Armin Laschet. Und als er dran war, will er es gar nicht erst versuchen.
The European Union after the Brexit. And I will precisely speak in German.
Und das war's dann mit dem Englisch. Für alle, die aber nicht beruflich auf der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen müssen, hat YouTuber RuBoss noch einen Tipp aus seinen alten Tagen. Wer besser klingen will, als er am Ende ist, der kann in Schwierigkeiten geraten.
Als ich das erste Mal nach Deutschland kam, also mein Akzent war eigentlich recht gut. Aber das war für mich dann eher ein Problem. Immer wenn ich irgendetwas gefragt habe, da habe ich dann vorher noch ganz genau überlegt, was soll ich jetzt sagen. Dann habe ich dann eine Frage, wo ist der Bahnhof oder was auch immer. Und mein Akzent war gut genug, dass die Menschen dann angenommen haben, ich wäre irgendwie entweder sehr gut in Deutsch oder sogar Muttersprachle und haben dementsprechend geantwortet und ich habe dann nichts mehr verstanden.
So, was also jetzt tun? Wir Deutschen müssen erstmal unseren Perfektionismus ablegen. Unser Akzent klingt deutsch, ja, aber das ist okay so. Englische Muttersprachler können damit umgehen, keine Sorge. Wir dürfen uns entspannen. Notfalls with a little help from a friend, sagt Andrew.
Wenn man sich ein bisschen gehemmt fühlt, wären vielleicht also ein oder zwei Glas Wein hilfreich. So nach zwei Glas Wein spricht man meistens besser. Aber nicht mehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Freut euch doch bitte schön. Hey, es ist Mittwoch. Hälfte der Woche ist geschafft. Einmal schön durchatmen, ne? Und wenn ihr das auch gerade macht, das mit dem Durchatmen, dann merkt ihr, das läuft nicht so flüssig. Also links und rechts ist unterschiedlich. Bei dem einen Nasenloch geht es ein bisschen leichter, bei dem anderen habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Widerstand. Oder bilden wir uns das vielleicht alles nur ein? Da müssen wir natürlich nachfragen und das habe ich gemacht bei Hans-Jürgen von Lücken. Der ist Oberarzt für HNO-Heilkunde am Marienkrankenhaus in Hamburg. Herr von Lücken, ist es wirklich so, dass wir manchmal wirklich nur durch ein Nasenloch ein- und ausatmen und das andere kann sich erstmal ein bisschen entspannen?
Ich hätte es nicht besser formulieren können. So ist es tatsächlich. Es gibt den sogenannten zirkadianen Rhythmus im An- und Abschwellen der Nasenmuscheln. Grundsätzlich sind die Nasenmuscheln dazu da, die Einatemluft für die Nase zu erwärmen, zu befeuchten und letztlich das Epithel auch dafür zu sorgen, sie zu reinigen. Die Nasenmuscheln seitengetrennt schwellen in einem Rhythmus von 2 bis 6 Stunden an und dann anschließend auch wieder ab, aber tatsächlich auch nur einseitig. Also es findet da ein regelmäßiger Wechsel statt.
Ja, warum macht die Nase das? Also entspannen, ist das wirklich so ein Grund oder weiß man das so richtig, so wirklich?
Also nach meinem Wissensstand ist es nicht absolut wissenschaftlich geklärt, was die Ursache dafür ist. Es gibt verschiedene Theorien. Was ich ganz charmant finde, ist in der Tat, wie Sie sagen, ein bisschen Entspannung. Nee, um es physiologischer zu sagen, dass die Nase einfach zur Ruhe kommen kann, insofern als dass eine verstärkte Sekretion durch verstärkte Durchblutung ausgelöst wird.
Also Sekretion müssen Sie uns noch mal kurz erklären. Das bedeutet, also Sekret ist, wenn die Nase so ein bisschen läuft oder wenn da ein bisschen Rotz drin ist. Ganz
ja, wenn sie läuft, ist es zu viel, aber wenn, schlussendlich wird ständig Sekret gebildet, indem sich eben auch Schadstoffe, Dreck, Schmutz, Staub und so weiter sammelt und nach hinten in den Nasenrachenraum befördert wird. Schlussendlich kann es sein, dass durch eine verstärkte Durchblutung diese Produktion von Sekret angeregt wird, auch die Trocknung durch die durchströmende Luft insgesamt etwas vermieden wird und dann die Nasenseite sich wechselt und dann die andere Seite, wie Sie sagen, etwas zur Ruhe kommt. Kann und wie ich mir vorstellen könnte, eben auch einem Selbstreinigungsprozess unterliegen. Das ist bei Weiben nicht bei jedem Menschen so.
Es hat viel
damit zu tun, wie weit die Nase und auch wie weit die Nasenlöcher sind. Bei Menschen mit verbogener Nasenscheidewand kann es gerade auf der betroffenen Seite dann viel extremer sein, als wenn die Nase tatsächlich korrekt in der Mitte steht.
Sie haben das ja eben schon mal gesagt, das sind die Nasenmuscheln, ne, die dann so ein bisschen dicker werden. Okay, was löst das denn eigentlich wiederum aus? Also wo ist das verschaltet?
Das ist ein autonomes Nervensystem, was dafür sorgt, dass die Gefäße, die Blutgefäße weit gestellt werden und damit die Durchblutung deutlich erhöht wird. Und das findet eben in einem Wechsel statt. Aber nach der Frage, nach dem Wieso, Weshalb, ist es eben noch nicht abschließend geklärt.
Also irgendwas wird sich die Nase wohl dabei gedacht haben. Oh ja. Vielleicht können wir das erstmal so festhalten. Tatsächlich habe ich heute mit einer Kollegin gesprochen in der Redaktion. Für die war das total neu. Die wusste das überhaupt nicht. Glauben Sie denn, vielen Menschen ist das überhaupt so bewusst? Ich meine, wir atmen den ganzen Tag schön ein und aus durch die Nase. Und ansonsten macht man sich doch nicht so viel Gedanken darüber, oder?
Genau so ist es. Und es scheint ein gewisses Maß zu geben, ab dem es dann aber doch bewusst wird. Und in dem Moment fällt natürlich der Fokus des Bewusstseins darauf und dann beobachtet man das und stellt es immer wieder fest. Aber erstmal ist es etwas, was rein physiologisch, also auch normal ist, bis zu einem gewissen Grad. Und wenn dann aber eine zunehmende Nasenatmungsbehinderung stattfindet, die auch den ganzen Tag über oder auch in der Nacht stattfindet, dann ist spätestens der Moment gekommen, wo man sich beim HNO-Arzt vorstellen sollte.
Zum Beispiel bei Ihnen, Herr von Lücken. Vielen Dank. Bitte schön weiter ein- und ausatmen. Hans-Jürgen von Lücken, Oberarzt für HNO-Heilkunde am Marienkrankenhaus in Hamburg. Danke Ihnen fürs Erklären.
Ich danke.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.